gehört. Der Medientalk mit Grit Leithäuser.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast und der geht über die Zukunft von Audio und damit natürlich auch von Radio. Ich bin Grit Leithäuser, ich freue mich, heute wieder eure Gastgeberin sein zu dürfen und ich kann nur sagen, in so einer digitalen Welt, in der wir gerade leben, da spielt ja Audio sowieso immer eine immer wichtigere Rolle. Ganz egal, ob wir Musik hören, ob wir Podcasts abonnieren oder Hörbücher hören, Sprachassistenten benutzen, Audio ist überall und jederzeit verfügbar und es wird immer mehr. Und was mich natürlich besonders interessiert, wie wird sich das für die Audioindustrie in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Gibt es Trends? Gibt es Innovationen? Und wie werden die vielleicht das Hörerlebnis verändern, nochmal weiter positiv beeinflussen? Und was entstehen dafür für Herausforderungen und natürlich auch für Chancen für uns Audioanbieter und auch für Audioproduzenten? Ich habe wie immer Expertinnen und Experten eingeladen. Heute sind es drei, die uns gerne diese Fragen beantworten sollen. Ich hoffe, Sie werden uns Ihre Einschätzungen, Ihre Erfahrungen zu den aktuellen Trends und Entwicklungen von Audio teilen. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und bin ganz gespannt auf Ihre Meinungen und auf Ihren Blick und auf die Perspektiven, die Audio haben wird. Ich darf Sie kurz einmal nennen. Ich habe eingeladen Sarah Gaisadeh. Sarah, schön, dass du da bist. Du bist Europakorrespondentin der dpa in Brüssel und du berichtest für ganz viele Radiosender in ganz Deutschland. Ich habe eingeladen Stefan Schreier. Stefan kennen sicherlich alle. Stefan berät Unternehmen und zwar in Hinsicht auf Audio und auf Podcast und ganz besonders ist bei ihm der Schwerpunkt natürlich Richtung Strategie und Konzeption gelegt. Hallo Stefan.
Hallo, guten Morgen.
Und ich habe eingeladen Max Franke. Max ist Geschäftsführer bei Axel Springer und zwar bei Axel Springer Audio. Und insofern sind das meine drei Expertinnen und Experten. Ich freue mich, dass ihr da seid und erzählt uns doch mal, was Audio so für euch als Lebensmittelpunkt bedeutet und wie ihr das so seht.
Ich fange einfach dann mal an.
Super,
Sarah. Ich liebe Audio. Ich habe eigentlich schon immer lieber gehört als gelesen und ich habe immer lieber gesprochen als geschrieben. Also Brieffreundschaften oder so waren eher nicht so mein Ding, aber telefonieren konnte ich einfach stundenlang mit Familie. Ne? Also ich habe natürlich auch den Hintergrund, dass eben meine Eltern Iraner zum Beispiel sind und dann hast du die Familie auf der ganzen Welt verstreut und wie toll war das früher halt, früher war es was ganz Besonderes zu telefonieren dann eben mal mit denen, aber heutzutage, ne, verschicken wir uns eben auch über WhatsApp oder so dann eben Sprachnachrichten zum Beispiel, anstatt dann irgendwie was einzutippen. Mhm. Und das bringt ja immer dieses Zuhören und auch reden, das bringt ja immer eine zusätzliche Ebene, eine emotionale Ebene auch mit rein, ne? Weil du hast eben nicht nur die Informationen, die du teilst, sondern du hast die Stimme, du hast da diesen Klang drin, was immer manchmal so Atmosphäre im Hintergrund. Ne? Mhm. Da kommen noch ganz andere Ebenen mit rein, die dazugehören und die für ein ganz besonderes Erlebnis, finde ich, sorgen. Und deswegen ist Audio einfach so auch als Mensch eben mein also wirklich was ganz Wichtiges für mich und deswegen war für mich auch immer klar, also wenn ich arbeiten möchte, dann eben gerne im Audiobereich.
So soll es sein.
Ich habe gerade überlegt, was ich auf die Frage antworte, aber ich würde es in einem Satz sozusagen sagen, für mich ist Audio tatsächlich so die schönste Nebensache der Welt. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber ich habe meine Liebe zu Audio entdeckt durch einen Studentenjob schon viele Jahre her bei einem Radiosender und das war noch so die Hochzeit, wo noch riesengroße Events stattgefunden haben. Und für mich ist Audio, wenn man es ein bisschen weiterdenkt, in Kombination auch noch mit Sprache, mit Voice und mit all den Möglichkeiten, die sich jetzt gerade so KI, AI im Rahmen der Digitalisierung ergeben, einfach so ein wahnsinnig spannendes Betätigungsfeld, weil du, Sarah hat es ja schon genannt, irgendwie relativ einfach in Anführungszeichen Emotionen erzeugen kannst. Du kannst ganz schnell die berühmten Bilder im Kopf erzeugen. Das gelingt mit keinem anderen Medium und ich ziehe tatsächlich Audio, wann immer möglich, vor, bevor ich einen großen Artikel irgendwie irgendwo lese oder sowas. Also von daher ist Audio riesengroßer, fester Bestandteil in meinem täglichen Leben. Einfach auch, weil ich zwei kleine Kinder habe und es hier von Tonybox bis alles Mögliche auditiv vertreten ist.
Ich habe irgendwo in Vorbereitung auf den Podcast nochmal in der Fachpresse geguckt, so was hat Stefan so Aktuelles gemacht und geschrieben, und da habe ich gefunden, du wirst als Audioapostel beschrieben.
Oh, okay. Ja, also Apostel ist ja ein großes Wort, ne?
Dachte ich auch. Wunderbar. Max, was hat dich in die Audiowelt getrieben?
Dass ich da beruflich gelandet bin, ist fast eher zufällig, aber ich bin schon von klein auf sehr, sehr audiosozialisiert. Ne? Als Kind in der Küche immer Radio, Deutschlandfunk, WDR 5, da wo ich herkam. Zu meiner Zeit war es noch nicht die Tonybox, sondern die guten alten 3-Fragezeichen-Kassetten. Ja. Hab auch tatsächlich eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht. Und ja, solide. Ich finde solide, richtig. Aber ich persönlich liebe das Medium, also auch genau aus den Gründen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Und beruflich finde ich es wahnsinnig spannend, weil sich gerade auch durch das Nonlineare und weil man eben nicht wie in früheren Zeiten eine Sendeanstalt mit UKW-Frequenz braucht, um zu Leuten zu senden, sondern da die Hürden natürlich auch massiv abgebaut wurden, finde ich einfach wahnsinnig spannend, was sich da auch tut. Ne? Das ist auch so, auch im Podcasting, wenn man das als Beispiel nimmt, so dieses fast Grassroots, anarchische, jeder kann, jede Ecke wird ausgeleuchtet, und das finde ich auch faszinierend, was dort dann alles entsteht.
Ja, habt ihr jetzt auch schon schöne Beispiele genannt. Ne? Der eine macht die Tonybox, der andere hat mit den 3 Fragezeichen die ersten Audioerlebnisse. Ich weiß nicht, also was kommt, weiß man ja immer nie. Man kann sich's immer nicht vorstellen, aber ihr beschäftigt euch tagtäglich damit, was kommen könnte. Habt ihr so ein Gefühl, so einen Blick, was vielleicht in Zukunft auditiv so für uns Menschen relevant sein könnte? Also gibt's da schon so Prognosen?
Ich tue mir immer so ein bisschen schwer damit, jetzt das eine zu nennen, was quasi kommen wird, weil ich glaube, das können wir alle noch gar nicht absehen, was kommt, weil die technischen Möglichkeiten, Sprünge so viele Chancen und Möglichkeiten einfach bieten werden. Ich glaube trotzdem, was man so bisher jetzt sieht in verschiedenen Studienlagen, ist es schon so, dass Audio, wenn wir Audio ein bisschen weiterdenken, also wenn ich von Audio spreche, dann gehört da für mich immer Voice dazu, ja, Stimme, dass wir nicht umhinkommen, deutlich stärkere Alltagsbegleiter damit zu bekommen, ob das jetzt im Content-Bereich ist, aber auch im Bereich von der Interaktion, wenn wir mit unserem Smartphone als das Device Nummer 1 irgendwie nach, ich weiß nicht, der Italiener um die Ecke als Beispiel ist, suchen. Ja. Ich glaube, das wird deutlich stärker zunehmen aus 2, 3 Gründen. Die technischen Möglichkeiten hatte ich schon erwähnt, aber natürlich auch Audio, also das Hören und Voice, ein bisschen weitergedacht, das Sprechen, das ist in unserer menschlichen DNA drinne. Ja. Ja. Das ist in uns verankert. Das ist anders als Lesen und Schreiben, was wir lernen müssen. Und hinzu kommt, ich oute mich da, wir Menschen mögen es doch gerne bequem, schnell, einfach. Ja, und da hast du einfach über Kombination Hören und Sprechen viel, viel mehr Möglichkeiten zu interagieren. Von daher glaube ich, dass der Anteil im Content-Bereich, aber auch was wir sonst in dialogischen Sachen mal ein bisschen überspitzt formuliert, das wird weiter zunehmen, und da werden wir nicht umhinkommen. Und ich vergleiche das vielleicht, letzter Satz, immer so ein bisschen damit, wie die Fahrt mit einem Navigationssystem in eine Region, wo jetzt vielleicht der Empfang irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Ja, wir wissen nicht, wann kommen wir an oder wie kommen wir an. Wir fahren vielleicht auch mal rechts, biegen wir rechts ab in eine Sackgasse, dann drehen wir um. Also so, der Weg ist auch so ein bisschen das Ziel.
Ja, du hast gerade geredet von ich suche den Italiener um die Ecke, und irgendwie kam mir gerade schon so spontan die Idee, wenn ich den auf Maps oder wo auch immer suche oder in meiner App, auf einmal kommt da italienisches Gerede oder italienisches Geschirrgeklapper und Luigi spricht mit mir, witzig. Also sind ja eigentlich die Use Cases, oder? Die sich immer mehr verbreiten, Max, oder?
Jetzt auch gar nicht in Prognosen gehen zu wollen, aber ich finde die Ausgangslage wahnsinnig spannend. Ne? Audio oder gerade Voice als wahrscheinlich das natürlichste Interface in den verschiedensten Applikationen ist spannend. Auch wenn man nochmal Nutzungsszenarien, ne? Wir haben jetzt eine junge Generation, die zu großen Teilen nicht mehr mit dem Radio aufgewachsen ist. Also da gibt es wirklich einen Bruch, die gleichzeitig aber völlig selbstverständlich nonlinear konsumiert, die völlig selbstverständlich immer die in jeder Lebenssituation die Kopfhörer im Ohr hat. Und finde ich als Ausgangslage schon mal wahnsinnig spannend. Und inhaltlich So, wenn man sich frühes Fernsehen anguckt, das war im Prinzip wie Theater. Es wurde, Leute haben wie auf einer Bühne agiert und es wurde von vorne einfach abgefilmt. Also man hat das alte bekannte Medium, die Einstellung, die hatte man noch übernommen. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch wenn wir vielleicht eine Nation sind, die stark auch aus dem Hörspiel kommt, als manch andere, die auch einen großen Anteil Voice-Radio schon vielleicht auch hatte immer. Aber so richtig haben wir es, glaube ich, noch gar nicht begriffen, was mit diesem Medium auch neuerdings alles möglich ist.
Ich finde auch, was Stefan eben gesagt hat, diese Verknüpfung von Audio und Voice, also dass man beides zusammen betrachtet, ich glaube, dass das halt auch wirklich, stelle ich mir so vor, immer wichtiger wird, weil es auch eine Interaktion, also es verändert die Nutzungserfahrung und auch wie man Audio erleben möchte. Man kann stärker interagieren und das führt aus meiner Sicht auch dazu, dass man zum Beispiel auch das Gruppenverhalten sich wahrscheinlich wieder verändert. Denn es ist ja jetzt oft gerade so, wenn man zusammensitzt, ne, wie oft erwischt man sich dabei, dass dann alle so aufs Handy gucken und irgendwie was eintippen, was durchlesen oder so. Manchmal sind das ja nur Fragen, ne, die im Gespräch entstehen. Man beantwortet sich die ja gar nicht mehr gegenseitig, sondern man googelt halt direkt einfach alles. Und das isoliert aber ein bisschen. Und diese Chance von Voice ist ja dann zum Beispiel, ne, Sprachassistenten oder so, du kannst diese Frage auch in den Raum stellen zum Beispiel oder über ein Thema können mehrere Leute gleichzeitig jetzt, sag ich mal, einfach so Fragen stellen. Und das Thema wird gemeinschaftlich irgendwie wieder, man hört zu, was dann als Antwort zum Beispiel kommen könnte und man kann darüber wieder diskutieren, dann entsteht eine neue Frage, man stellt die laut, man bekommt das aber alles gleichzeitig mit und dadurch hat man dann auch wieder eine Gruppendynamik. Das sind alles so Sachen zum Beispiel, die ich auch ganz interessant daran finde.
Vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen kurz plaudern, weil wir jetzt auch so viel über Audio und Voice gesprochen haben. Ich glaube, ganz spannend ist auch noch, so ein bisschen über den Tellerrand so zu schauen. Ja, also wir haben so ein Use Case gerade, also nicht gerade, vor ein paar Monaten absolviert, wo eben auch vor allem so eine strategische Fragestellung im Raum stand. Ja, wie kann zum Beispiel Audio dazu beitragen, gewisse Prozesse zu optimieren, ja, gewisse Prozesse zum Beispiel zu entlasten. Und da war der Use Case ein international, ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber ein international tätiges Kreuzfahrtunternehmen. Die haben die besondere Herausforderung, dass ein gewisser Teil ihrer Kunden und Kundinnen ein gewisses Alter erreicht hat. Die haben quasi die Herausforderung, die laufen jeden Tag in einen anderen Hafen ein. Und dann haben sie jeden Tag das gleiche Problem, dass sie hunderte Male gefragt werden, haben Sie Informationen zu dem Landgang ABC? Haben wir uns angemeldet, etc. Und das bindet so krass viele Ressourcen bei denen, ja, dass man dazu übergegangen ist, in dem Use Case zu überlegen, können wir das zum Beispiel über einen Sprachassistenten lösen? Also was bedeutet das? Dort gibt es in einem Testing, haben wir das gemacht in ausgewählten Kabinen, gibt ein paar technische Hürden, ja, können die Gäste zum Beispiel sagen, hey, morgen ist der Landausflug, ich konstruiere das jetzt mal nach Palermo, kannst du mir dazu was erzählen? Ja, und dann hat man sofort die Möglichkeit, gewisse Prozesse im Hintergrund abbilden zu können. Also kann man ein Ticket buchen, aber auch man kann sich zum Beispiel, und da kommt wieder Content ins Spiel, eine 10, 15 Minuten Doku, wie auch immer die Definition ist, über Palermo anhören. Ja, und so schon mal quasi Neugierde wecken. Es lädt die Marke positiv auf und man kann gewisse Prozesse einfach ein bisschen automatisieren und so ein bisschen Druck rausnehmen.
Absolut auch. Also was ich eben meinte, ne, dieses natürlichste Interface als Sprache. Ich glaube auch, dieser Tage wird ja mal wieder heiß debattiert, Pflegenotstand, wo wir überall reinrutschen und auch natürlich dann auch immer sensibel, wie weit nutzt man Technologie auch im ganzen Care-Bereich ein. Aber ich glaube auch, dass das Audio-Voice als Interface da auch sehr, sehr niedrigschwellige Angebote stricken kann, ne, die sehr, sehr zugänglich sind für Menschen mit Beeinträchtigung, ältere Menschen, für Kinder. Unglaublich viele spannende Use-Cases hängen da, glaube ich, hinter.
Genau, also du hast ja zum Beispiel, weil du gerade das erwähnt hast, das ist ja ein Riesenmarkt. Wir dürfen uns ja nichts vormachen. Unsere Gesellschaft überaltert. Ja, wir haben krasse Herausforderungen. Und da ist auch so ein Case, den wir mal ein bisschen, schon ziemlich lange her, es war nur ein Experiment, mal zu schauen, wie kriegt man es hin, wenn man zum Beispiel gewisse medizinische Diagnosen und Indikationen eines Patienten, einer Patientin kennt. Ist es rein theoretisch möglich, wenn der Patient, die Patientin ein neues Medikament bekommt, dass sie per Voice sagen kann, ich muss jetzt A, B, C, D als Medikament nehmen. Was ist mit meinen anderen Medikamenten? Gibt es da Wechselwirkungen? Und wie muss ich das nehmen? Ja, also barrierefrei, schnell, einfach und bequem. Ich glaube, das sind wir ganz am Anfang erst, was noch möglich ist.
Das war so eine Frage, die ich mir überlegt hatte, gerade für dich, Stefan. Wir haben so viele Touchpoints, wo wir Audio anwenden. Welche haben wir noch nicht auf dem Schirm? Aber ich glaube, die Frage kann man gar nicht beantworten, oder?
Nee, man kann sie nicht beantworten, aus vielerlei Hinsicht, einfach weil wir ja gar nicht wissen, was kommt noch alles. Ne? Ja. Deswegen ist so mein Plädoyer immer dafür, sich, bevor man in vielfach natürlich aus purem Pragmatismus auch geschuldet, auf ein Format stürzt, erstmal sich sehr genau anzuschauen, was ist zum Beispiel, wenn man von einem Unternehmen spricht, was haben wir in der Customer Journey überhaupt für Touchpoints, wo können wir die auditiv nutzen, auditiv bespielen, was macht da Sinn, was ist überhaupt unsere Zielsetzung. Also ich bin weniger so ein Freund davon, gleich zu sagen, wir alle müssen auf den und den Touchpoint hüpfen, sondern eine saubere Analyse und lieber ein, zweimal eine extra Runde gedanklich gedreht zu haben, kann, glaube ich, nicht schaden.
Nee, glaube ich auch. Also es liegt an der Kreativität der Menschen, zu überlegen, wo Audio hilfreich eingebunden werden könnte, was man bisher noch gar nicht auf der Uhr hatte. Ne? Sarah, merkt ihr eigentlich, also du bist ja wirklich den ganzen Tag in der Berichterstattung unterwegs und natürlich findet Berichterstattung über alle Ebenen statt, ne? Von wahrscheinlich Print, Bewegt, Bild, Audio, alles. Merkt ihr, dass da Audio zunehmend ist in der Relevanz, also dass es wichtiger wird oder dass es mehr wird, was gebraucht und abgefragt wird? Oder?
Also es gibt ja auch von ARD und ZDF eine Studie, Nutzung von Massenkommunikation, ne, 2023 genau. Waren. Und da ist ja ganz klar der Trend gezeigt worden, im Grunde die Lust zu lesen nimmt ab und die Lust zu hören nimmt zu.
Ja. Das stößt ja schon auch schwieriger. Dafür.
Genau, damit setzen wir uns natürlich auch auseinander. Und ich glaube, das Wichtige für uns auch als Nachrichtenagentur zum Beispiel ist, überhaupt an dieser Entwicklung teilzunehmen. Ne? Also wir stehen ja gerade am Anfang, das ist ja klar. Da wird noch eine ganze Menge kommen. Wir werden eine ganze Entwicklung mitmachen. Und jetzt ist die Hürde, um einzusteigen, um zu lernen, was das bedeutet, wie man damit arbeiten muss, was man damit erreichen kann, ne? Und um auch die Vorstellungskraft zu entwickeln und um später eben nicht plötzlich dazustehen und sagen, oh Gott, jetzt komme ich aber nicht mehr mit. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da jetzt mitgehen. Und das wird auch bei der dpa zum Beispiel ganz gezielt wirklich gefördert. Also, ne, dass jeder einen Einstieg bekommt, dass jeder einfach mal dieses Ausprobieren, ohne dass es irgendwohin führen muss, aber dass du eben auch als Journalistin und als Journalist das wie ein Werkzeug begreifst und einfach mal guckst, ne, wo sind die Möglichkeiten, wie funktioniert es überhaupt? Also das ist ja auch in der Form dann eigentlich nichts Neues. Also als es mit dem Internet losging, musste man das ja genauso. Ne? Also dieses, ne, wie komme ich ins Internet, wie arbeite ich damit, wie stelle ich eine Frage? Oh, ich bekomme
eine Antwort. Mein Gott.
Ja, genau. Also, was ist das überhaupt? Wie unheimlich. Und aber da auch, die Schwelle am Anfang ist relativ gering bei so einer Entwicklung. Wenn man das aber nicht mitmacht, dann kommt man auch irgendwann nicht mehr an den Punkt. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt für uns jetzt auch. Natürlich beschäftigen wir uns auch immer mit der Frage, wie ja so viele, ne, was bedeutet das für unsere Workflows? Wie können wir das nutzen, um eben ergänzend zu uns, nicht um Arbeitsplätze oder sowas zu ersetzen, sondern aber um unsere Power zu nutzen, die wir als Menschen haben und die anzureichern mit den Dingen, in denen zum Beispiel dann eine KI besser ist. Wie können wir da so zusammenwirken, dass wir unsere Produkte einfach verbessern und gleichzeitig eben auch es schaffen, mit den Kapazitäten, die wir eben haben, gut auszuhalten.
Einerseits finde ich jetzt für uns als Verlag spannend, dass wir gerade mit Audio auch viele junge Nutzer erreichen können, die vielleicht für Medien auf klassischen Wegen nicht immer so gut zu erreichen sind. Ich finde die Nutzungsszenarien auch sehr spannend. Also das ja, wenn wir jetzt sagen, wir kommen klassisch aus dem Text oder aus dem Bewegtbild, ist man immer limitiert. Wo kann man stattfinden? Beim Autofahren, beim Sport, beim Kochen? In manchen dieser Fälle geht vielleicht noch ein bisschen Bewegtbild, aber es ist insgesamt schwierig. Ich glaube, da bietet Audio ganz neue Möglichkeiten. Auch, glaube ich, ganz neue Erzählformen, die sehr spannend sind. Und was ich unglaublich spannend finde, ist die Verweildauer. Also wir sehen, ne, auch gerade interessanterweise gerade bei jungen Menschen, entgegen der vermeintlichen TikTokisierung der Gesellschaft, kurze Aufmerksamkeitsspanne, nein. Im Audio sehen wir ein großes Interesse, eine Bereitschaft, wirklich tief in Themen einzutauchen, auch gerade junge Menschen, die sich gerne 30 Minuten oder auch mehr in ein Thema wirklich, wirklich reinhören möchten, weil es auch, und das finde ich auch interessant, neben allem Unterhaltungs- Nutzungsmotiven ist gerade so dieses Thema Lernen, Erkenntnisgewinn. Das ist, finde ich sehr stark im Audio. Und das ist natürlich für gerade, ne, wie auch bei euch, Sarah, für eine mit journalistischen Themen unterwegs ist das natürlich eine wahnsinnig spannende Ausgangssituation.
Du hast gerade gesagt, junge Menschen fangen an länger oder hören auch länger, also sind bereit, sich auf längeres Hören einzulassen, verschiedene Erzählformen und so weiter. Was wir vorher auch immer gedacht haben, junge Menschen wollen immer alles nur noch ganz kurz und in Snippets und verdaulich. Aber ja, stellt man fest. Aber jetzt die Frage von mir, ihr habt gerade den Bogen geschlossen, junge Leute erreichst du über Audio, klassische Medien, ich spreche in dem Fall von Radio, reines Audioangebot sozusagen, werden von jungen Menschen, wie wir sehen, nicht mehr so nachgefragt, wie wir es früher kannten, also wie wir sozialisiert wurden. Das war eine andere Zeit. Die These, dass wir sagen, okay, die toben sich jetzt in anderen Plattformen, in anderen medialen Ecken erstmal aus, aber spätestens, wenn die Familien gründen und der Alltagsstress einzieht und sie sich kuratiert nur noch irgendwelche Medieninhalte anhören wollen, dann kommen sie zurück, egal jetzt, zu den klassischen Medien, ob jetzt zu Radio oder überhaupt, dann kommen sie zurück zu den klassischen Medien. Würdet ihr das stützen, diese These, oder habt ihr da eine andere Meinung?
Ich glaube, Sarah, uns brennt's beiden auf den Lippen. Fang du an.
Also ich glaube das so nicht. Ich glaube, dass sich das komplett verändert. Also wir sind es ja jetzt schon mehr und mehr gewohnt, dass wir, wenn irgendwas passiert, in kurzer Zeit eine Art Update bekommen, ne? Dass wir das mit, dass wir direkt informiert sind über unser Smartphone zum Beispiel. Da pusht dann was auf, es passiert was. Und ich glaube, das überträgt sich auch immer weiter. Und auch wenn, wenn wir dann Familie haben und dann irgendwie vielleicht älter werden, führt das aber trotzdem dazu, dass wir dieses Hörerlebnis, diese Hörerfahrung auch mitnehmen dann und auch erwarten, dass von Radio zum Beispiel auch Dinge, ne, ich glaube, es irgendwann werden die Leute nicht mehr zum Beispiel auf die Nachrichten zur vollen Stunde warten oder irgendwie davon ausgehen, dass sie dann informiert sind, weil dann kennen sie da alles, was schon passiert ist. Und das macht dann keinen Sinn, das dann nochmal zu erzählen. Und deswegen, glaube ich, wird es auch so ein Transformationsprozess beim Radio, also was, ne, was auch immer das dann in der Zukunft irgendwann heißen kann, mit sich bringen müssen wahrscheinlich, dass man eben guckt, wie bereiten wir Nachrichten denn dann auf, wie informieren wir, geht es mehr in so eine Breaking News Lage und vertiefend, ergänzend kann man ja dann immer noch sich das holen auf einem anderen Weg, ne? Also zum Beispiel kurz, also dieses Informationen müssen snackable sein, habe ich öfter mal in Gesprächsrunden gehört. Das trifft auf bestimmte Aspekte zu und dann aber in die Tiefe gehen kann man dann auch wieder in anderen Audioformaten. Und ich glaube, beides wird da eine Rolle spielen, aber es wird diese Dynamik verändern.
Ich würde dem auch sehr, sehr stark widersprechen. Also ich habe selber gesagt, ich bin mit Radio sozialisiert, bin ein großer Radio-Fan. Ich bin auch der Überzeugung, dass Radio ein wichtiges Medium bleibt. Ja. Ich bin auch der Überzeugung, dass Radio eine sehr, sehr starke Daseinsberechtigung hat und nicht nur in den immer wieder genannten Notfallsituationen, Krisenkommunikation etc., sondern auch natürlich wegen seiner starken Marktdurchdringung und ich will das Medium nicht in Abrede stellen, aber es geht um Mediennutzungsverhalten. Und wenn ich anders sozialisiert bin, wenn ich es nicht gelernt habe, wenn ich außer in meinem Auto, und das habe ich vielleicht noch nicht mal mehr, auch vielleicht gar kein Endgerät habe, was ist der Grund, warum ich aufs Radio gehen sollte? Und es gibt großartige Radioinhalte, aber das ist ähnlich wie bei Fernsehsendern, Zeitungen, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Großteil des Erfolgs dieser Medien im 20. Jahrhundert war auch einfach, weil sie ein Distributionsmonopol hatten. Und die Situation ist heute einfach anders. Wie gesagt, es mag oder gibt tolle Radioinhalte, aber es ist halt auch immer limitiert. Im Linearen über wie lang kann ein Beitrag sein, es ist halt immer ein Korsett und dafür gibt es starke Anwendungsfälle und es gibt Leute, die genau das wollen, aber es gibt eben viele, die es anders kennen. Und wo ich echt aufpassen würde, das habe ich nämlich in anderen Medien kennengelernt. Ich habe früher in der Buchbranche gearbeitet, viel auch halt in der Presse, im Nachrichtenjournalismus zu tun gehabt. Und man läuft da meiner Erfahrung nach schnell Gefahr, dass man sagt, ja, aber unsere Inhalte sind doch so toll. Und das sind sie bestimmt auch, aber es gibt auch andere tolle Inhalte, es gibt andere Nutzungsszenarien und in Anführungszeichen Wettbewerbssituationen für jedes klassische Medium ist heute einfach eine völlig andere als noch vor 20 Jahren.
Also das Radio hat ja bestimmte Vorteile, ne? Zum Beispiel, ich muss keine Entscheidungen treffen, ich lasse mich, ich sage jetzt mal, berieseln vielleicht auch, es kommen Dinge auf mich zu, ich muss aktiv da eigentlich nichts zu beisteuern. Und das kann man ja schon als positive Kraft auch nutzen und weiter genauso auch anbieten und muss dann eben nur gucken, welche Elemente muss man anpassen, sodass sie eben zu der Nutzungserwartung, die dann Hörerinnen und Hörer von morgen haben, wie sie eben darauf abgestimmt sein kann. Und ich glaube, das ist so das, was ich vorhin meinte mit Transformationsprozess, der wahrscheinlich schon, würde ich sagen, auf alle Radiostationen irgendwann zukommt.
Ich glaube, bin felsenfest davon überzeugt, dass es Radio weiterhin geben wird. Die Frage ist einfach nur, was ist Radio in 10 ja. Jahren? Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass wenn Menschen, die erwachsen werden, älter werden, in Anführungszeichen von ihren Social-Plattformen wieder zum klassischen Radio wechseln sollten, das sehe ich ein bisschen skeptisch, weil das setzt voraus, dass sie A, gelernt haben, dass es noch andere Medien gibt. Also da sind wir schnell in so einem Bereich irgendwie Medienerziehung, Medienpädagogik, kriegen sie es vorgelebt von den Eltern, Deutschlandfunk und Co. zu hören, als Beispiel. Ja, gibt ja noch viele andere Sender. Es setzt aber auch voraus, kommen sie überhaupt noch in Kontakt mit dem Media Brand, ja, also der Absendermarke Radio ABCDE, und hat dieser Sender, wenn wir jetzt mal dieses Wort Sender in den Mund nehmen wollen, hat der dann immer noch die Strukturen und Kapazitäten, Medieninhalte so darzustellen, aufzubereiten, wie es die junge Gruppe dann quasi an anderen Plattformen gewohnt ist. Also auf was will ich hinaus? Wenn ich halt nur noch zwei Leute im Newsroom habe, die gleichzeitig irgendwie alles bedienen sollen, dann wird es halt einfach eng. Ja? Ja. Und ich glaube, dass ein wichtiger Hebel ganz klar ist, logischerweise Inhalte, aber ich muss mir auch, und das macht ja Axel Springer ganz hervorragend, wie ich finde, ich muss mir halt sehr genau auch überlegen, was ist mein Brand, ja, ich muss vom Brand-Ansatz her gucken, wie kann ich den Brand in andere Kanäle hineinspielen, wie kann ich in diesen anderen Kanälen mein Brand darstellen, dass die Inhalte so aufbereitet werden, dass sie die für den Kanal relevante Zielgruppe auch erreichen und ansprechen und nicht einfach irgendwie, ich überspitze jetzt mal Copy-Paste auf Facebook, Insta und Co. rüberzusetzen. Ja. Ne? Und wenn das gelingt, dann glaube ich, kann da durchaus eine Chance bestehen, dass auch Menschen, die vielleicht heute 16, 17 sind, in 20 Jahren den Deutschlandfunk einschalten. I don't know.
Max, ihr seid bei vielen Sendern beteiligt. Wie macht ihr es? Also nicht beim Deutschlandfunk, aber wie macht ihr es? Plauder mal aus dem Nähkästchen.
Ich kann für unser Radiogeschäft leider nur schwer sprechen. Mein Thema ist wirklich, also das macht mein Co-Geschäftsführer, der Christoph Falke, hervorragend. Ich bin mehr im Nonlinearen beheimatet und beschäftige mich vor allen Dingen sehr viel mit dessen zukünftiger Finanzierung. Aber vielleicht ergänzend zu Stefan und zu deiner Frage, Grit, was bedeutet das für Publisher? Wenn wir jetzt sagen Publisher-Radiosender, wenn ich ein Radiosender bin und ich sage, ich mache weiter wie bisher und auch das war ja so zwischen den Zeilen ein Kritikpunkt von Stefan, dass mancher vielleicht eher darauf guckt, wie können wir die Kosten noch weiter optimieren, dann kann ich wahrscheinlich die nächsten Jahre tolles Ergebnis einfahren und noch Geld aus dem Laden rausholen. Ich muss mir aber bewusst sein, dass ich gestalte nichts nach hinten raus. Und es ist ein, wenn man jetzt mal sehr kaufmännisch spricht, es ist ein starkes Fixkosten-Business, also das wirst du reiten können bis zu dem Punkt, wo du es nicht mehr kannst, und dann kippt dir das Geschäft von einem Tag auf den anderen ziemlich um. So, ne, das ist ein klassisches Problem, was wir bei Medien haben. Und dann bin ich bei den genannten Punkten auch von dir, Stefan, ne, die Frage, was ist meine Marke, was ist Radio dann eigentlich? Und wenn ich sage, ich habe eine große Kompetenz aus im Erzählen von Audiogeschichten, von Audioinhalten, dann ist die Frage, was sind für neue Zielgruppen, für jüngere Zielgruppen eben meine Use Cases, wie treibe ich meine Marke da weiter? Weil auch das sehe ich, ne? Also im klassischen, vielleicht Zeitungsjournalismus, tun wir uns auch oft schwer im Erzählen von guten Audiogeschichten. Und meiner Erfahrung nach sind es gerade die Leute vom Radio, die, wo wir auch manchmal das Glück haben, die für uns gewinnen zu können, die wahnsinnig gut ausgebildet sind. Aber ich sehe auch immer wieder, dass sie beim Radio vielleicht nicht immer die Möglichkeit bekommen, diese coolen Innovationen dann auch voranzutreiben und zu leben. Das mag jetzt gilt nicht für alle Sender, aber ich glaube, das ist ne, genauso wie auch in der Presselandschaft auch durchaus ein Thema, was es gibt.
Also ich glaube, es vielleicht ein Satz, der mir gerade so einfällt, ergänzen, ist es halt wahnsinnig wichtig. Das ist aber auch schon auf diversen Podien bis zum Erbrechen immer schon genannt werden. Aber dass man sich halt einfach auch mal erstmal Gedanken darüber macht, was ist meine Strategie? Ja, also wohin will ich? Und aus der Strategie leitet sich Content etc. alles Weitere ab. Ja, aber ich glaube, Sarah hat es ganz am Anfang gesagt, wahnsinnig wichtig, glaube ich, ist einfach auch Freiräume zu haben oder zu bekommen, um Sachen zu experimentieren, einfach ausprobieren zu können. Ja, jetzt nicht irgendwelche 47 Sitzungen zu machen, um dann zu sagen, ja, wir machen das vielleicht und da. Nein, was ist meine strategische Stoßrichtung? Und dann ausprobieren. Ja, nur durch Ausprobieren wird man Erfahrungen sammeln. Papier ist geduldig, aber time is running.
Probiert ihr viel aus?
Ich kann für uns sagen, dass wir viel ausprobieren. Ich würde mir wünschen, dass wir noch deutlich mehr ausprobieren. Ein ergänzender Gedanke zu diesem Ausprobieren. Ich glaube, das ist auch wieder das Schöne an diesem frischen, jungen Audio, nonlinearen Audiomedium, dass ich eben gesagt habe, die Eintrittsbarrieren so niedrig sind. Das gilt ja auch für wenn man als etablierte Marke unterwegs ist. Wenn ich jetzt eine Zeitung oder ein Radiosender bin, dann tue ich mir vielleicht schwer, in meinem sagen wir so, Hauptprogramm, Hauptobjekt schnelle Experimente zu machen. Und wenn ich ein junger Mitarbeiter, eine junge Mitarbeiterin bin, werde ich wahrscheinlich auch schwer nur die Möglichkeit haben, dort auch Sachen wirklich auszuprobieren, sondern ich muss mich erstmal in den Mühlen der Organisation hocharbeiten. Da sehe ich, finde ich gerade auch ein Thema Podcasts, gibt's schöne Beispiele, wenn man junge Menschen, die eine coole Idee hat, einfach mal machen lässt. Man wird überrascht, was für coole Sachen dabei rauskommen. Man muss die Experimente zulassen, aber auch wirklich und auch wirklich diese Freiräume schaffen abseits des Hauptgeschäfts und einfach mal sagen, dass dem geben wir jetzt mal eine Chance.
Lass mal Trial and Error. Was ich mich manchmal frage, es gibt ja so in allen Bereichen irgendwelche Influencer oder Persönlichkeiten und irgendwie so eine Audio-Persönlichkeit, ich kenne zumindest keine, gibt es glaube ich nicht. Also natürlich gibt es, was jetzt den Radio-Bereich betrifft, in jedem Bundesland irgendwie so ein Anchorman oder so ein Morningshow-Host, der überall sehr bekannt ist. Das ist im Norden anders als im Süden. Sarah, habt ihr bei der dpa irgendwie so bestimmte Voices, die ihr einsetzt fürs Audioformat oder achtet ihr darauf nicht?
Also es ist ja bei uns so, dass wir in erster Linie eben die privaten Radiosender im deutschsprachigen Raum mit Audio-Content aus der ganzen Welt beliefern, ne? Weil wir ja als dpa eh überall vertreten sind und da steuern wir eben bei mit Nachrichtenbeiträgen zum Beispiel für die Nachrichten oder eben auch mit Beiträgen für die Programmstrecken der Sender. Und da ist es natürlich so, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn es um Brüssel-Themen geht, EU oder wenn sich hier in der NATO-Hauptzentrale irgendwie was abspielt oder so, dann bin ich halt die Stimme natürlich, die hinter diesen Stücken steckt. Oder mein Kollege in London, der Philipp Detlefs, ist dann die Stimme aus London. Und so haben wir dann...
Stimmt,
so
die, und für Fußball ist Thomas Thonfeld die Stimme, fällt genau, mir gerade ein.
Genau, das ist, glaube ich, schon auch so über die Jahre, sind das, glaube ich, schon so Marken, aber jetzt wirklich im kleinen Rahmen dann natürlich geworden. Und jetzt ganz interessant ist natürlich mit Blick auf Stimmen dann die Entwicklung, die jetzt synthetische Stimmen dann auch und die Optionen, die synthetische Stimmen mit sich bringen. Da sind wir natürlich auch total im Austausch mit unseren Kunden, also mit den Radiosendern. Ne? Wer kann sich da schon vorstellen? Also es gibt ja eher, ich sage jetzt mal, Experimentierfreudigeren, die jetzt auch schon dabei sind und auch einige schon mit synthetischen Stimmen ausprobieren, egal ob jetzt komplette Sendungen oder eben eher so in unkritischen Bereichen wie jetzt zum Beispiel Wetter oder sowas, ne, dass man da sagt, in Randzeiten kann uns das helfen irgendwie, dass wir da auch synthetische Stimmen nutzen. Dann geht es um die Frage, geklont oder nicht und wie geht man damit um und was wir sehr oft hören, ist im Austausch mit den Kunden, dass da eben schon gesagt wird, wir setzen, also unsere Personalities sind ja auch Teil unserer Marke und das sind eben Menschen. Und dann ist aber auch die Frage, kann sich das verändern? Denn noch klingen synthetische Stimmen Wobei ja, man wirklich sagen muss, gerade beim Voice-Cloning ist man da ja, kann man ja fast schon keine Unterschiede mehr hören. Aber trotzdem ist da irgendwie so noch eine Hemmschwelle da. Aber wie lange bleibt die eigentlich bestehen? Und können irgendwann auch synthetische Stimmen Personalities werden? Was, glaube ich, schon der Fall sein wird, weil sich auch da die Hörerfahrung eigentlich einfach verändert. Ne? Und die Generation, die damit aufwächst, die hat da ein ganz anderes Gefühl dann vielleicht für. Und das bringt, glaube ich, auch nochmal eine neue Dynamik mit rein.
Das ist ein Thema, was mich sowieso total interessiert und was mich auch umtreibt. Du hast es jetzt wirklich mal auf den Tisch gelegt. Das Thema natürliche Stimme, Voice Cloning, was ja genauso klingt wie die natürliche Stimme, und eine synthetische Stimme, die zum Teil mittlerweile schon sehr gut klingt und, machen wir uns nichts vor, in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr von echten Stimmen zu unterscheiden ist. Ich stelle mir wirklich die Frage, jetzt mal ganz weit in die Zukunft gedacht, 10 Jahre, ist überhaupt nicht weit, aber aus meiner Perspektive, aber in dem Feld ja schon. Haben wir dann noch echte, natürliche, menschliche Stimmen oder haben wir dann nur noch Stimmen, die es mal gab, die geklont sind, oder nur noch synthetische Stimmen? Also was haben wir in 10 oder 20 Jahren für Stimmen?
Also ich glaube, um so einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Ich glaube, wir werden weiterhin beides haben. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, was hat welchen Anteil? Ja, also ich will mal ein Beispiel vielleicht geben aus dem Hörbuch. Markt, da kann ich mir durchaus vorstellen, was ja es jetzt auch zum Beispiel schon gibt, dass du eben Verlage hast, die so Mass-Market bedienen, ja, da machst du halt irgendwie ein TTS drüber laufen oder eine künstliche Voice, das sind dann irgendwie das Taschenbuch, das gibt es jetzt halt zum Anhören auch nochmal für 7 Euro, keine Ahnung, irgendeinen Preis jetzt genannt, ja, und du wirst aber weiterhin, bin ich felsenfest davon überzeugt, sehr hochwertige Produktionen irgendwie haben, vielleicht aus einem Bestseller, wenn wir im Hörbuchbereich sprechen, die dann weiterhin auch mit menschlichen Stimmen bedient werden. Aber klar, wir wissen nicht, was die Technik oder die Zukunft bringt. Aber wenn ich mir so anschaue, was alles schon vorhergesagt wurde, was untergehen soll, ich glaube, es wird es weiterhin geben. Die Frage ist einfach nur, in was für einer Verteilung. Davon bin ich überzeugt.
Es ist eigentlich wie in allen Medien. Ne? Wir haben es im geschriebenen Wort, die Frage, wird alles automatisiert erstellt? Es fängt da an, wo es am leichtesten zu automatisieren ist. Ne? Irgendwie eine einfache Sportberichterstattung, also die kann auch sehr abgefahren sein, aber ich sage mal eine einfache, oder das sind die Börsennews des Tages. Dafür braucht es nicht unbedingt einen Journalisten, und dann kann man, finde ich, auch durchaus argumentieren, das schafft dann den Journalisten auch wieder mehr Freiraum für eigentliche Arbeit. Und dann hast du eben, genau was Stefan gesagt hat, aufwendige Produktion, auch die Frage markenbildend. Ne, das sind dann auch Sachen. Aber natürlich in einer Zeit, wo zumindest die Privatmedien auch einen starken Kostendruck spüren und der natürlich auch im Rahmen des weiteren technologischen Fortschritts auch wahrscheinlich der Wettbewerb nochmal intensiver wird, werden, glaube ich, Schritt für Schritt immer mehr Use Cases auch geprüft werden, wo man nicht doch sich zumindest von Technologie noch weiter unterstützen lassen kann. Und da werden peu à peu die Grenzen, glaube ich, schon dann ein bisschen weiter verschoben.
Glaube ich auch. Sarah, hast du schon Voice Cloning gemacht? Gibt es dich schon synthetisch?
Ich habe tatsächlich schon ein bisschen rumgespielt, ja.
Und klingt genauso wie du, natürlich.
Ich fand es auf jeden Fall, ich glaube, also hätte ich es jetzt Leuten vorgespielt, die mich sehr gut kennen und die jetzt aber einfach nur mal drüber gehört hätten, würde ich sogar davon ausgehen, dass sie den Unterschied nicht erkannt hätten.
Ich glaube, was Max noch zum Schluss gesagt hat, ist ein ganz spannender und ganz wichtiger Punkt, wenn es so darum auch geht, sich zukünftig vielleicht zu differenzieren, ja, und oder auch so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Wenn wir jetzt alle, egal ob KI oder was es ist, ja, das kann Hilfe sein, das ist mit Sicherheit auch Hilfe, aber es ist kein Allheilmittel.
Kann sich halt auch manchmal einfach sehr gut ergänzen, ne, wenn man das auch transparent kommuniziert, und wenn man jetzt sagt zum Beispiel, es gibt wirklich einen Experten in einem bestimmten Bereich und der macht ganz viel natürlich auch selbst mit seiner Stimme, aber der bietet dann zusätzlich noch ab und zu mal einen Podcast an, der durch seine synthetische Stimme irgendwie Inhalte wiedergibt, dann also kann ich mir vorstellen, dass sowas auch sehr gut funktioniert, wenn es authentisch ist einfach, ne? Und wenn sich auch gut erklärt, warum jetzt da eigentlich der Unterschied ist. Also, ne? Warum ist es manchmal die synthetische Stimme, die das übernimmt? Weil dadurch vielleicht Dinge viel tiefergehend nochmal bearbeitet werden können oder einfach auch eine Skalierung möglich ist. Also Quantität an Beiträgen, jetzt sage ich mal zum Beispiel, die man als Person selber einfach so gar nicht schaffen könnte sonst.
Ich würde jetzt einfach sagen, ich danke euch wirklich für so eure Einblicke, eure Prognosen und würde jetzt zum Ende unserer Runde kommen. Auf jeden Fall habe ich gelernt, es ist und bleibt spannend. Mir hat das bildliche Wort von dir, Max, sehr gut gefallen, dass wir mit der Audiowelt eigentlich so an dem Stadium sind, in der frühen TV-Welt, von vorne die Bühne abgefilmt. Das heißt, da wird noch ganz viel passieren, da kommt noch ganz viel Musik rein. Und natürlich, wie soll es anders sein, sind wir auch zu dem Punkt gekommen und haben uns ausgetauscht. Es ist die Innovation, es ist das permanente Anpassen, es ist das permanente auf die Lebenssituation der Menschen reagieren und sich jeden Tag selbst neu erfinden und immer genau dahin gehen, wo die Menschen sind, wo sie Audio nutzen können, wo es ihnen helfen könnte und wo Use Cases entstehen, die irgendwie was Neues in unser Leben bringen. Insofern, ich bin sowieso jeden Tag aufs Neue gespannt, was uns die nächsten Jahre erwarten wird, aber ich habe mitbekommen, ihr auch, ihr lebt es genauso. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für eure Einblicke, für eure Prognosen und ja, schauen wir mal, wo es in 3, in 5 Jahren steht. Ob wir dann schon Chips implantiert haben, die mit uns selber sprechen, ich glaube es nicht. Oder ob unsere Geräte, das tun sie ja jetzt schon, unsere Gegenstände, die uns umgeben, noch mehr mit uns sprechen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bleibt die Welt auditiv. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, danke. Ciao.
Danke, tschüss. Tschüss.
Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.